Ja, ganz herzlich guten Morgen miteinander. Hey, mega schön da zu sein. Es ist mega cool, zu euch zu kommen, die Gesichter zu sehen, die man zum Teil schon 3 Jahre nicht mehr gesehen hat. Hey, ihr seht eigentlich fast alle noch gleich aus. Die einen ein bisschen weisse Hörli bekommen. Ich denke vor allem an unsere Jungmannschaft, die haben natürlich recht einen Schub gegeben. Es ist mega schön. Auch unsere Kinder haben sich auch gefreut. Es waren richtig kribbelig heute Morgen. Und Tim hat schon gefunden, dass er den Boxsack bearbeitet hat. Ich hoffe, es tätscht nicht zu laut heute Morgen. Ja, ist mega cool, wirklich, es freut uns sehr. Wir haben doch einiges erlebt zusammen. Das verbindet auch. Und ich muss auch sagen, es war gar nicht so leicht gewesen, auch so mich oder uns zu lösen von der Gemeinde. Und es ist wahrscheinlich auch normal, denke ich. Ja. Aber ganz schön ist, dass sie auch einzelne neue Gesichter hat. Sogar schon im Einsatz sind auch. Mega cool, dass auch neue dazugekommen sind. Ja, sonst geht es uns eigentlich gut auch, grundsätzlich. Wir haben die Corona-Zeit eigentlich ordentlich überstanden, mit gewissen Abstrich. Unsere Kinder entwickeln sich auch gut. Der Tim, der kommt in die Ecke jetzt nach der Sommerferien. Und er ist ein schlaues Bürstchen. Er macht mit minimalem Aufwand das Maximum. Er wird hoffentlich schon ein bisschen mehr herausgefordert werden, es würde noch gut tun, aber er kommt auch gut durch. Und Jael macht es auch gut, für sie ist die Schule sowieso völlig überflüssig, aber sie macht es doch dementsprechend recht gut. Sie ist immer noch ein totaler Tierli-Fan, alles was mit Tieren zu tun hat, vor allem Ross und Hunde, findet sie total genial. Also wenn irgendjemand ein voriges Ross hat, sie hat noch Platz im Zimmer, sie würde da wirklich Platz schaffen. Und wir haben gerade vor ein paar Tagen hat sie so aufgezählt, wie viele Hunde sie mit Namen kennt. Und sie ist auf 20 Hunde gekommen, die sie im Birmersdorf Umgebung mit Namen kennt und natürlich auch streichelt, wenn sie die irgendwo sieht. Also sie ist sehr bekannt unter den Hunden. Sie hat immer Gudelis dabei. Immer Gudelis dabei und irgendein Hund kommt dann. Genau, so ist es bei uns. Ja, aber ich möchte auch heute Morgen etwas anderes teilen mit euch. Ich habe mich im Frühling mit dem Thema von der Dreieinigkeit auseinandergesetzt. Ich habe eine Predigtserie gemacht über das Thema und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man schon viele Jahre im Glauben unterwegs ist, dann hast du nicht ständig neue tiefe Erkenntnisse. Das ist einfach so, weil du schon viele Erkenntnisse geschenkt bekommen hast. Aber da bei diesem Thema hat es mir doch wirklich das eine oder das andere ziemlich heftige Aha-Erlebnis ausgelöst. Das hat mich recht bewegt. Und ich habe zum Beispiel auch entdeckt, dass Dreieinigkeit nicht einfach nur so ist als Fakt, sondern dass die Dreieinigkeit von Gott einen Zusammenhang hat mit tiefen Lebensfragen. Also weil man die auch beantwortet. Und ich habe auch entdeckt, warum Gott grundlegend muss 3 sein. 3 Personen und nicht einfach nur eine. Und es geht heute also um den tiefsten Wesenskern von Gott. Die Bibel stellt uns ja Gott vor als eben 3-einig. Als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und das sind alle 3 von diesen Personen sind Gott. Wir haben ein Gott, ein Wesen. Und gleichzeitig sind die 3 Personen da. Und die 3 Personen sind unabhängig, also sind eigenständig, trotzdem, dass es ein Gott ist. Und das ist ein bisschen schwierig zum Denken. Das ist abstrakt. Oder wie will man sich das vorstellen? 3 und 1. Das ist wirklich nicht so leicht. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich gar nicht unbedingt nötig ist, weil es ist einfach beides. Die Einheit und die Dreiheit. Und wahrscheinlich muss man sich auch diesen Bereich einfach abbrechen und auf den Glauben, wenn man es nicht kann, wissenschaftlich auch darlegen. Es gibt ein Bild, das ich noch gut finde, wo das ein bisschen darstellt, die Dreieinigkeit, dass das Ganze ist Gott und die 3 Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sind jeder ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn, der Heilige Geist ist nicht der Vater, und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Also man kann die 3 Personen nicht einfach auswechseln. Also wir sind nicht Kind von Jesus. Und wir sind auch nicht Kind vom Heiligen Geist. Wir sind Kind vom Vater. Und am Kreuz ist nicht der Vater gehangen oder der Heilige Geist, sondern Jesus. Aber wie muss man sich jetzt das vorstellen? Ist das Miteinander von diesen 3 einfach so statisch? Also jeder seinen Job und weiß genau, wie das machen muss und jeder schaut quasi für sich voraus. Oder wie ist das? Kommunizieren die? Ein Stück ist das Geheimnis, weil die Bibel nie also ein paar Kapitel hat, wo sie über die Dreieinigkeit so alles schreibt, was es gibt. Das wäre mega cool, wenn es das gibt. Also von A bis Z eine Abhandlung gibt es nicht. Aber doch gibt es die Bibel Licht in das hinein. Und zuerst zum Beispiel zeigt die Bibel, dass die drei Personen aneinander wirken. In Matthäus 1, Vers 18 lesen wir: aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, Maria, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Das heisst also, der Geist hat das Kind im Bauch von der Maria gezeugt. Der Vater hat den Sohn geschickt und der Heilige Geist ist gekommen und hat das Kind gezeugt in der Maria. Und dann sehen wir das Zusammenwirken von der Dreieinigkeit auch sehr schön bei der Taufe von Jesus. Wir lesen das in Matthäus 3, 16, 17. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das ist eine Art wie ein Familientreffen. Auch der Vater bestätigt den Sohn, seine Mission, sagt: hey, das ist gut, ich stehe hinter dir. Der Heilige Geist ist auf dem Sohn und er leitet ihn durchs Leben durch. Ganz eindrücklich finde ich auch Beteiligung, also das letzte Beispiel vom Geist bei der Auferstehung. Römer 8, 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Also der Heilige Geist ist angegangen, Sonntagmorgen, Ostern, und ich weiß auch nicht genau, wie er es gemacht hat, ist in Jesus eingegangen und hat ihm Leben eingegeben und Jesus ist auferweckt mit einem neuen Leib. Also wir sehen, die drei Personen sind nicht Einzelkämpfer, sondern da ist eine gegenseitige Abhängigkeit, da ist eine gegenseitige unterordnige Unterstützung. Und das heisst auch, es gibt also Leben in Gott. Es gibt Leben in Gott, er ist in sich lebendig und darum gibt es auch Unterschiedlichkeit in Gott drin. Alles aber im Ganzen, in der ganzen Wesenheit drin. Und so können wir eigentlich sagen, die Dreiheit der Personen und ihr gegenseitiges Wirken aneinander, das alles gehört zum ewigen Wesenskern von Gott. Also nicht nur irgendwie die Hülle oder irgendwie der Körper, sondern auch das, was in sich und zwischen einer Person abspielt, das ist ein Teil vom ewigen Wesen von Gott. Und Theologie nennt das wechselseitige Durchwohnung. Die drei Personen sind also einerseits einzeln und gleichzeitig durchdringen sie sich so sehr, dass sie ein Gott sind. Und das ist so intensiv, dass Jesus kann sagen: hey, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Also das ist so eine intensive Interaktion. Und darum sind die drei Personen, das, was sie sind, niemals alleine, unabhängig von den anderen, sondern nur im gegenseitigen Interaktion. Und da sehen wir auch eine gegenseitige Hingabe. Also in Gott drin ist eine totale Hingabe zwischen diesen drei Personen. Aber jetzt die Frage: warum ist Gott eigentlich ein dreieiniger Gott? Habt ihr euch das erst mal gefragt? Also ich habe mich das vorher noch gar nicht gefragt. Warum dreieiniger Gott, warum nicht einfach nur ein Gott, eine Person, fertig? Also es wäre doch irgendwie viel einfacher, nicht? Das sollte man meinen. Also warum? Jetzt gehen wir dem auf die Spur gehen. Es ist tatsächlich so, dass es keine Weltreligion gibt, die einen dreieinigen Gott kennt. Und das bedeutet auch, weil Gott dreieinig ist, heisst das, er ist im innersten Kern auf Beziehung angelegt. Und wie sieht die Beziehung aus? Ist die geprägt von Hierarchie, von Unnahbarkeit, vielleicht auch von Macht? Überhaupt nicht. Im Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 18, da zeigt Johannes, dass der Sohn von aller Ewigkeit her im Schoß vom Vater war. Und das ist ein mega schönes Bild von einer innigen Nähe. Der Sohn war im Schoß vom Vater seit Ewigkeit. Oder über den Heiligen Geist heißt Johannes 16, Vers 14, Jesus sagt: er wird mich verherrlichen. Also das, der Heilige Geist will den Sohn verherrlichen, das ist sein grosses Anliegen. Oder noch weiter die letzte Stelle, noch Johannes 17, 4 und 5, dort heißt es: der Sohn verherrlicht den Vater verherrlicht den Sohn seit aller Ewigkeit. Also wenn ihr wissen wollt, was die machen, verherrlichen sich schon was es gar noch nicht gegeben hat. Das war ihr Anliegen. Also da gibt es kein Kompetenzgerangel. Wer jetzt doch zuerst drankommt, nein, das ist eine gegenseitige Ausrichtung. Aber was meint überhaupt verherrlichen? Das ist ja irgendein Begriff, den man jemanden braucht, aber was meint das genau? Da drin steckt eigentlich jemanden zu erheben, jemanden zu geniessen. Also Genuss ist auch drin, sich über jemanden zu freuen, aber auch jemandem dienen und jemanden an die erste Stelle setzen. Also dass man das will und sogar bereit ist, sich selber zurückzunehmen. Und was heisst jetzt das, dass sich die drei Personen, Vater, Sohn und Geist, gegenseitig ständig verherrlichen? Ich kann es mal so sagen. Im Bild gesprochen, eine ich-bezogene Person ist statisch und starr. Oder wenn ich jetzt das Maß aller Dinge bin, dann müsst ihr euch alle um mich herum drehen. Es ist wie die Sonne, und die Planeten müssen sich um die Sonne drehen. Da bin ich statisch und ihr müsst quasi zudienen. Aber bei Gott ist das innere Leben von Gott ist genau anders, total anders. Da gibt es nichts Ich-Bezogenes. Gibt es nichts Ich-Bezogenes, das ist gegenseitige, hingebene Liebe. Und wenn wir uns über jemanden freuen und im Dienen, dann begeben wir uns quasi im Bild gesprochen wie so eine Umlaufbahn um die Person herum, dynamisch. Und es hat einen Theologe gegeben, der das verglichen hat, es entsteht eine Art Tanz. So, wenn man das so macht. Und der Tanz intensiviert sich, wenn es nicht nur zwei Personen sind, sondern sogar drei. Und die Bibel sagt jetzt genau so, verhalten sich die Dreieinigkeit von Gott. Und jede von diesen Personen kreist um die andere und keiner erwartet, dass es aber auf sie auch bezogen ist. Und jede, die das macht von den drei Personen, die macht das freiwillig und überschüttet die anderen mit einer tiefen Liebe, Freude und Anbetung. Und das Ergebnis ist dann, man kann sagen, ein dynamischer und pulsierender Tanz von der Freude und Liebe, wie es der Tim Keller, ein Theologe, so ausgedrückt hat. Ich finde das noch ein interessantes Bild. Also natürlich ist es nur ein Bild, die tanzen nicht wirklich in dem Sinne, es ist einfach ein Bild. Und wisst ihr, was das heisst? Das bedeutet, Gott hat in sich selber Liebe und Gemeinschaft. Und zwar in vollkommener Form. Das heisst, er braucht uns gar nicht. Gott ist nicht auf dich angewiesen, für mich auch nicht. Vielleicht ein bisschen Schock, aber es ist so. Und er hat uns nicht gemacht, damit er nicht allein ist. Weil er ist nicht allein. Er hat die wunderbarste, die perfekteste Beziehung in sich, die es überhaupt nur geben kann. Und eigentlich hat Gott ja nur einen Nachteil, wenn er uns störrische, besserwisserische Menschen gemacht hat. Und so kommen wir zur Frage, warum der eine Gott zwingend mehrere Personen muss sein. Eben, warum nicht einfach nur ein Gott, eine Person? Also, wenn Gott nur eine Person wäre, dann gäbe es so lange keine Liebe, bis er andere Wesen geschaffen hat. Weil zum Lieben brauchst du zwingend jemand anderen. Wer Gott hätte nicht können lieben. Und so einen einsamen Gott, so einen einigen Gott, der wäre dann zwar von Ewigkeit her irgendwie allmächtig, aber der wäre nicht Liebe. Und die Konsequenz ist, dass Liebe nicht zum innersten Wesenskern von Gott könnte gehören. Oder gehören würde. Der grundlegende Wesenszug von Gott wäre dann Macht, aber nicht Liebe. Und da sind wir im islamischen Gottesbild recht nahe. Aber Gott ist dreieinig. Und darum ereignet sich in ihm drin die fortwährende, tätige Liebe. Und das ist wie eine Quelle. Eine Quelle von Schönheit und Freude, die aus ihm rauskommt und raussprudelt. Also gemäss der Bibel ist Liebe das Zentrum von Gott. Nicht Gott liebt, Gott ist Liebe. Wenn er jetzt aber nur eine Person wäre, dann hätte er nicht können vor aller Ewigkeit schon lieben und dann wäre er nicht vollkommen gewesen. Dann wäre Gott nicht vollkommen gewesen von Anfang an. Also wir können den Teil vom Satz auf den Punkt bringen, das Wesen von Gott ist genau das, was sich zwischen diesen Personen abspielt, ereignet nämlich was? Vollkommene Liebe. Und damit ist die Trinitätslehre die tiefste Auslegung vom Satz Gott ist Liebe. Wenn Gott nicht dreieinig wäre, dann könnte man nicht sagen, Gott ist Liebe. Aber er ist dreieinig. Er ist dreieinig, Gott ist Liebe. Das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Und darum kannst du dich dem Gott von Herzen hergeben. Er ist Liebe, nicht er liebt dich ein bisschen, er ist Liebe. Es gibt eigentlich von der Vernunft her nichts Schleueres, was du machen kannst, als dich und dein ganzes Leben dem Gott hingeben. Es ist sogar noch besser, als wenn du dein Leben selber in die Hand nimmst, weil er Liebe ist. Und jetzt ist es aber so, dass Jesus in seiner Liebe zu uns, uns doch manchmal recht herausfordert. Zum Beispiel in Markus 8, Vers 35, das ist jetzt kein Widerspruch. Nämlich, wenn es heisst, wer sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Und das ist Hingabe und Dienen bis zum Äußersten. Und aber genau da drin werden wir uns finden, wenn das unser Fokus ist. Und mit dem hat Jesus das weitergegeben, mit dem Satz da, was Vater, Sohn und Heiliger Geist in aller Ewigkeit machen. Sich gegenseitig erheben. Und das Prinzip heisst für uns jetzt, wenn wir es runterbrechen, du wirst nie dich selber finden als Mensch. Du wirst nie bei dir ankommen oder die tiefste mögliche Erfüllung erleben, wenn du so starr am Platz hockst und wartest, dass dir die anderen zudienen und deine Bedürfnisse erfüllen. Oder auch wenn du selber vor allem probierst, deine Bedürfnisse zu stillen, dann wirst du eigentlich nie bei der wahren Fülle ankommen. Weil wir im Überbild vom dreieinigen Gott erschaffen worden sind, gilt das auch für uns. Wir sind erschaffen, um einander in Liebe hinzugeben. Nur so können wir die tiefste Bestimmung erleben und zufrieden sein. Egoismus zerstört das ganze Gebilde, eigentlich, wo wir trainieren, erschaffen worden sind. Und ja, jetzt merken wir vielleicht auch, warum ist die Dreieinigkeit von Gott so wichtig. Sie ist ein Vorbild für unsere Lebensbestimmung. Es ist eigentlich erstaunlich, dass Gott das nicht mehr ausgeführt hat. Also, ich meine, das finden wir alles in der Bibel. Aber dass Gott sich das hat leisten konnte, nicht ein Buch zu schreiben, eins von den Büchern da drin jetzt in der Bibel, wo das alles schön abhandelt. Das ist auch eine der grossen Fragen, die wir haben. Und der dreieinige Gott ist jetzt aber nicht nur Liebe, selbstverständlich, Gott, er ist ein Heilig. Und als heiliger Gott ist er völlig abgesondert von allem Bösen, von aller Ungerechtigkeit. Das können wir von uns nicht behaupten, also mindestens ich nicht. Und das, darum merken wir auch, dass wir von ihm nicht bestehen können. Aber in seiner Liebe ist Jesus in die Welt gekommen. Er hat die Herrlichkeit verloren. Und ich denke nur schon, was das bedeutet hat. Dass er die Herrlichkeit verloren hat, das ist ziemlich gross. Das können wir gar nicht recht nachvollziehen. Und dann ist er in den Staub und in den Dreck von dieser Welt. Das einfache Mensch gelebt. Und ist nach einem sündlosen Leben parat gewesen am Kreuz. Deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. All das, was wir vergeben haben. Und auch die richtig schweren Sachen, die in dieser Welt passieren. Also am Kreuz ist Jesus ein Lügner geworden. Hättest du können sagen, das ist ein Lügner. Und es hätte gestimmt. Am Kreuz ist er ein Ehebrecher geworden. Ist ein Mörder geworden. Und all das auf sich genommen, ist für uns gestorben. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Und er hat den Tod besiegt. Und ich finde, der Tod ist wahrscheinlich das Elendeste, was es gibt in unserer Welt. Es ist so ein Elend. Also gerade wenn jemand stirbt, der einem lieb ist, der einem nahe ist, dann merkt man das. Oder vor dem Grab stehst und denkst, wow, nein, es ist einfach so schlimm. Du kannst nicht mehr rückgängig machen. Jesus hat den Tod besiegt. Ich finde das Hammer. Das Schlimmste hat er besiegt. Und wenn wir ihn annehmen, wenn wir an ihn glauben, dann nimmt er uns mit rein in das, was er erkämpft hat. Dann macht er uns zu einem Kind vom dreieinigen Gott. Und wir werden mit ihm den Tod besiegen. Und du bist Gott so wichtig, dass alle drei Personen von der Gottheit sich intensiv bemüht haben oder bemüht, dich rauszureissen und zurückzuholen zu Gott. Schon viele grosse Theologen haben sich mit der Dreieinigkeit von Gott befasst. So auch der Jonathan Edwards. Er ist im 18. Jahrhundert hat er gelebt in Amerika während der grossen Erweckungszeit. Und er hat über das innere Leben von Gott nachgedacht. Und ist zum Fazit gekommen, Gott ist unendlich glücklich. Nicht einfach, Gott ist sehr glücklich. Unendlich glücklich. Das ist noch schwierig, das zu denken. Also, weil in Gott wohnt eine Gemeinschaft von Personen, die sich unablässig mit verherrlichender und liebender Freude überschüttet. Jetzt stell dir mal vor, dass eine Person, wo du unheimlich toll findest. Echt die beste Person der ganzen Welt für dich. Du würdest alles machen für diese Person. Und jetzt fängt diese Person an, es gleich zu empfinden und zu tun für dich. Und zwar vollkommen. Immer. Ohne Aussetzer. Ja, das wäre ein unheimlich glückliches Gefühl. Das wäre ein Hammer. Und das tönt auch fast ein bisschen himmlisch. Und es ist auch himmlisch, weil genau das passiert in Gott. Aber in einer Tiefe und einem Maß, wo unendlich intensiv sind. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir Gott eigentlich haben wir es immer so vorgestellt als total souverän. Der ist so souverän, der hat doch das Gefühlsgezeugs gar nicht nötig. So die Gefühlsschwankungen oder irgendetwas, nicht Schwankungen, einfach Gefühlsregungen, das steht doch da drüber. Das hat doch der nicht nötig. Und genau das ist Gott nicht. Gott ist nicht einfach ein nüchterner, gefühlsloser Klotz. Gott ist unendlich glücklich. Gott erlebt in jedem Moment unheimlich intensive, positive Gefühle. Emotionen. Und das ist darum so, weil in der Mitte von seinem Wesen eine Orientierung eben auf den anderen stattfindet, auf die andere, die Herrlichkeit vom anderen. Und dass er selber eben nicht im Mittelpunkt ist. Jetzt sagen wir vielleicht, ja Moment mal, also wenn man jetzt die Bibel liest, dann steht jemand mal auch, ach Gott, das Gegenteil, dass Gott möchte, dass wir ihn in seine Herrlichkeit mehren. Dass wir ihn anbeten und verehren und loben, das widerspricht sich jetzt ja eigentlich, was ich da sage, oder? Ja, das stimmt, guter Punkt, oder? Hat etwas? Wie müssen wir mit dem umgehen? Weil es ist wirklich so, dass Gott das verlangt. Gott verlangt von uns, dass wir ihn ehren. Das ist eigentlich das Wichtigste, das Größte, was wir machen können. Aber warum macht er das? Weil wir jetzt ja gesehen haben, dass genau das uns zur grossen Freude führt. Weil wir ja im Ebenbild von Gott erschaffen sind, läuft es für uns genau gleich ab wie bei Gott. Wenn wir unser ganzes Leben für jemand anderen geben, eben gerade für Gott zum Beispiel, dann können wir in die gleiche Freude einkommen, die Gott selber auch hat. Und jetzt sind wir bei der Frage angelangt, warum hat Gott überhaupt Menschen erschaffen? Ich meine, wo er doch in sich alles hat, was er braucht. Wieso hat er uns erschaffen? Das braucht er uns ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr uns auch schon mal gefragt habt. Ein anderer Theologe, George Martson, hat Folgendes gesagt dazu, lese euch das vor. Ups, jetzt habe ich da falsch geschaltet, ich habe gar nicht gesagt, oh Schreck. Also gut, ihr habt sicher schon auswendig gelernt in der Zwischenzeit, ich lese es jetzt gleich noch vor. Der tiefste Grund dafür, dass Gott schafft, ist nicht, dass er irgendeinen Mangel in sich selber abhelfen will, sondern er möchte jene vollkommene innere Kommunikation der Güte und Liebe des dreieinigen Gottes gleichsam nach außen hin erweitern. Gottes Freude und Glück über die göttliche Vollkommenheit finden nach außen hin darin ihren Ausdruck, dass er sich erschaffenen Wesen mitteilt. Vollkommene Güte, Schönheit und Liebe strahlen von Gott aus und lassen die Geschöpfe stetig mehr an der Freude und Wonne der Gottheit teilnehmen. Das letzte Ziel der Schöpfung ist also die Liebesvereinigung zwischen Gott und liebenden Geschöpfen. Das ist jetzt ein bisschen dicht, aber es trifft den Nagel auf den Kopf, wenn es heisst, das letzte Ziel der Schöpfung ist also die Liebesvereinigung zwischen Gott und liebenden Geschöpfen. Liebesvereinigung, also wir sind nicht jetzt geschaffen, damit wir einfach die wunderbare Freude so für uns annehmen von Gott, sondern dass wir sie weitergeben. Dass es Kreise zieht. Gott will Liebe schaffen. Darum hat er die Menschen gemacht. Und wir sind quasi wie eingeladen, um den Tanz von Gott mitzutanzen, wenn wir in diesem Bild bleiben. Und wenn wir Gott zur Mitte von unserem Leben machen und ihm von Herzen dienen, einfach weil er Gott ist, dann sind wir mit eingenommen in den Tanz und sind Teil von dieser Freude. Und das macht Gottes Dreieinigkeit überhaupt erst deutlich. Und das bedeutet auch, wir sind nicht einfach da, dass wir so ein bisschen an Gott glauben, so ein bisschen durchs Leben gehen gläubig und irgendwann sind wir mal im Himmel, sondern wir sind erschaffen, dass unser Leben auf Gott ausgerichtet ist und es dabei zum Ziel von unserem Dasein macht, Gott immer besser kennenzulernen und auch ihm zu dienen. Und wenn wir das von Herzen machen, dann werden wir uns auf dem Weg immer mehr erfreuen. Das wird zunehmend sein. Und die Freude und das Glück, das wird multipliziert in dem Moment, wo wir in die Ewigkeit eintreten, wo wir sterben. Das wird, dann wird es unheimlich extrem werden. Das sagt auch 1. Korinther 2,9. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also wenn wir in die Hingabe an Gott eingehen und drin bleiben, dann begeben wir uns in eine Linie, die in eine unfassbare Schönheit einmündet. Ein unfassbares Glück. Das ist so schön, wie es nie ein Mensch auch nur eine Sekunde lang erlebt hat. Ja, wir können es uns nicht mal vorstellen, wie es der Text sagt. Letztes Jahr ist ein Bild in der Zeitung und ich finde, das ist so ein cooles Bild. Und ich habe mir überlegt, als ich das Bild gesehen habe, hey, wahrscheinlich werden wir etwa so reinschauen, wenn wir Jesus das erste Mal sehen, in der Ewigkeit, von Angesicht zu Angesicht. Das ist Mushinga Kambunji, sie hat letztes Jahr sensationell den dritten Platz geholt, über 200 Meter an der WM. Und dort sieht sie, nehme ich an, gerade ihren Namen auf der Anzeigetafel auf den dritten Platz. Wow, am Ziel für einen Traum. Ich finde das ein mega herziges Bild. Und etwa so werden wir reinschauen. Ich freue mich schon, jetzt zu sehen, wenn man Jesus anschaut. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du sagst, hey, ja genau, jetzt sind wir am Ziel. Das ist mega schön. Und ich finde, das wollte ich euch da einfach mal zeigen. Das hilft einem, ein bisschen, das Abstrakte ein bisschen abzubrechen und uns ein bisschen das Bild zu geben. Und all das ist möglich, weil der dreieinige Gott in sich Liebe lebt und durch das eine unendlich grosse Freude entsteht. Weil Gott Liebe lebt in sich, aus dem aus entsteht die Freude und die will er teilen. Und das zeigt auch, beziehungsweise darum kann er uns Anteil geben an dieser Freude, wenn wir uns einnehmen lassen, wenn wir das Gleiche tun, dass wir uns aus Liebe uns einem dreieinigen Gott hergeben. Und das Hergeben zeigt sich dann auch, muss sich auch zeigen, gegenüber den Menschen. Weil Gott will die Menschen in unserem Umfeld durch uns erreichen. Er will, dass die Liebe anfängt sichtbar zu werden. Die Liebe, die er in sich hinein hat, die er teilen mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen. Und so sind wir dort dran, dass wir anfangen können, ein bisschen wirken. So dort, wo wir sind, im Kleinen und dann vielleicht auch steigern können. Und das heisst aber auch, wenn wir trainiert genommen werden, die Liebe, dass wir nichts über Gott stellen. Dass wir es probieren. Oder uns korrigieren lassen, was passiert. Passiert ja manchmal. Dann kann man es korrigieren. Und dass wir aus Liebe ihm unseren Lebensplan überlassen. Dass er wirklich darf, unsere Karriereplanung machen. Unsere Freizeitplanung. Und auch Gedanken über eine mögliche Familie und so weiter. Sein Wille soll geschehen im Himmel wie auf Erden. Und das ist der Weg zur grösstmöglichen Freude. Und so tanzen wir den Tanz von Gott mit und werden eingenommen in die göttliche Freude. So prozessmässig. Immer ein bisschen mehr und mehr. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass wir dich haben dürfen. Danke vielmals, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein dreieiniger Gott ist, was du bist. Und Herr, bitte, ja, berühr du uns. Nimm du uns weiter. Weißt du, wo wir vielleicht unser Gottesbild weiten oder vielleicht korrigieren. Und zeig du uns auch, was du für gute Gedanken über uns hast und dass wir uns dir wirklich in Liebe angeben können, weil du Liebe bist. Danke vielmals, Herr Jesus, dass du gut meinst mit uns und auch, dass wir die Zukunftsaussichten haben können und wir werden wirklich enorm strahlen in der Ewigkeit, weil du dort bist. Amen.